Was wir heute unter Deutschland verstehen, ist das politische Erbe des Zweiten Deutschen Kaiserreiches, das 1871 als letzter großer Nationalstaat in Europa entstanden ist, nach drei Kriegen. 1864 gegen Dänemark, das wollte sich damals Schleswig-Holstein unter den Nagel reißen. Da gab es dann einen Krieg aller deutscher Staaten gegen Dänemark, das heißt also auch Österreich, Preußen, Hannover und so weiter zusammen. Dann 1866 die deutschen Kriege. Das war eine Koalition deutscher Staaten jeweils auf preußischer und österreichischer Seite gegeneinander. Das endete dann mit einem preußischen Sieg. Und dann der Krieg 1870 gegen Frankreich. Alle deutschen Staaten mit Ausnahme von Österreich gegen Frankreich, was dann mit einem deutschen Sieg endete 1871 und dann wurde das Zweite Deutsche Kaiserreich im Schlosssaal von Versailles proklamiert. Damit wurde überhaupt erst Berlin zur Reichshauptstadt. Vorher ist es ja die ganze Zeit Wien gewesen, also Berlin erst seit 1871. Und um das alles zu verherrlichen, wurde in Berlin die Siegessäule erbaut vor dem Reichstag, der also auch nach 1871 vor den Toren der Stadt errichtet worden ist. Der Reichskanzler Bismarck kleidete die Gründung dieses Reiches in die theatralische Worte: Mit Blut und Eisen wäre also das Deutsche Reich geschmiedet worden. Es gab auf alle Fälle erstmal einen großen Modernisierungsschub. Also die gesamten Normungen, die uns heute selbstverständlich sind, metrisches Maß, ein Gesetzbuch für alle, die Mark als Währung und so weiter wurde eingeführt und damit kam natürlich ein großer wirtschaftlicher Aufschwung daher. Berlin an sich wurde damals tatsächlich Boomtown, war auch tatsächlich das Zentrum des Deutschen Reiches, also in jeder Hinsicht politisch, wirtschaftlich und so weiter. Deutscher Kaiserreich war aber eine Monarchie. Wie ist das zu verstehen? Also der Kaiser hatte die Macht, er bestimmte das Kabinett und auch den Reichskanzler. Und es gab daneben noch ein Parlament, das praktisch beratende Funktion hatte. Die Gesellschaft war so ziemlich aufgeteilt. Die Arbeiterklasse damals waren ungefähr 75 bis 80% tatsächlich Menschen, die der Arbeiterklasse zugehörten, waren im Großen und Ganzen entrechtete Menschen. Die Wahl zum Beispiel zum Parlament ist keinesfalls zu vergleichen mit heute. Mal kurz die Eckdaten. Wählen durfte nur, wer männlich war, auch nur gewählt werden. Natürlich bezog sich nur auf Männer, reines Männerwahlrecht. Man musste mindestens 24 Jahre alt sein und nicht von der öffentlichen Armenunterstützung abhängig sein. Und dazu kam noch, dass diese Wählenden in drei Klassen eingeteilt war, das Dreiklassenwahlrecht. Das heißt also, dass man nach Steuerklasse unterschiedlich gewichtet worden ist. Also ein Arbeiter, der weniger Steuern bezahlt hatte, weniger Gewicht als zum Beispiel ein Agrarier oder ein Industrieller. Die Arbeiterklasse damals tatsächlich musste um ihr Menschenrecht noch kämpfen. Die erste Arbeiterverein wurde von Ferdinand Lassalle gegründet in Sachsen, der ADAV, der Allgemeine Deutsche Arbeiterverein 1863. Und wenig später die SAP, SDAP, die Sozialistische Deutsche Arbeiterpartei von August Bebel und Wilhelm Liebknecht, dem Vater von Karl Liebknecht. Die SADP war unter dem ideologischen Einfluss des Marxismus gestanden. Ferdinand Lassalle vom ADAV war eine eher bürgerlich eingestellte Linie. Beide vereinigten sich aber 1875 in Gotha zur SAP, zur Sozialistischen Arbeiterpartei Deutschlands. Und diese Sozialistische Arbeiterpartei wurde bald darauf verfolgt. 1878 kam es zum Sozialistengesetz. Ich möchte noch betonen, dass es hier nicht nur um eine Partei ging. Die sozialdemokratische Bewegung war die Bewegung der Arbeiterklasse, die also für die Rechte der Arbeiterklasse sich einsetzt. Es war nicht nur eine Partei, es waren Gewerkschaften, Vereine und so weiter, eine allgemeine Bewegung. Die Partei war nur ein Ausdruck dieser allgemeinen Entwicklung und allgemeinen Lage. Am 11. Mai 1878 machte der Klempnergeselle Max Hödel auf Wilhelm I. in Berlin ein Attentat. wenige Tage später erließ also Bismarck das Sozialistengesetz. Er wollte schon vorher die SAP verbieten, aber das war dann sozusagen der Vorwand. Und wenig später übrigens, am 2. Juni, kam es zu einem zweiten Attentat auf Wilhelm I. in Berlin, wobei er also tatsächlich auch schwer verletzt worden ist. Es gab also auch mehrere Attentate auf diesen Kaiser. Sozialistengesetze bedeutete, dass eben die SPD verboten war. Der Reichstag wurde auch aufgelöst, wurden gleich Neuwahlen gemacht. Die Einzelkandidaten konnten daran teilnehmen und die SPD hatte dann die gleiche Stimmzahl praktisch wie vorher errungen. In der Zeit der Sozialistengesetze ging es dann darum, die Partei unter den illegalen Bedingungen vorzuführen. Das war also die große Zeit der Tarnorganisationen, Arbeitergesangvereine und ähnliche, die also dann die Arbeit fortführten. Die Konsequenzen waren Verbot der Presse. Es gab auch so Dinge, dass Menschen ausgewiesen werden konnten, wenn sie für die Partei tätig waren. Also innerhalb 24 Stunden hatte man dann das Land zu verlassen. Leute wanderten in den Knast. Also Einzelne hatten erhebliche Konsequenzen zu tragen. Insgesamt aber stärkte dieses Sozialistengesetz die SPD mehr, als dass es sie schwächte, weil natürlich die Arbeiterklasse mitbekam, dass es nach wie vor diese Partei war, die also sich für ihre Rechte einsetzte. Ich möchte nochmal betonen, dass Bismarck nicht nur gegen die Sozialisten vorgegangen ist, sondern gegen alles, was sich dem Zweiten Deutschen Kaiserreich als Konkurrenz, als Opposition in den Weg stellen konnte. Es gab zum Beispiel auch die Katholikenverfolgung, auch die katholische Kirche sah er als potenziellen Gegner. Also ich wollte das nur mal dazu erwähnen, weil das oft so gesehen wird, dass er nur gegen die Sozialisten vorging, also gegen alles vor, was gegen dieses Zweite Deutsche Kaiserreich virulent werden konnte. Er wurde älter, der alte Kaiser ging, Wilhelm II., sein Enkel kam 1888 auf den Thron, damit gab es einen Generationswechsel. Wilhelm II. Wollte Kaiser aller Deutschen sein, wie er in seiner naiven Wortwahl da mal von sich gab. Und die Sozialistengesetze hatten sich eh als stumpfes Schwert erwiesen. Die sollten also weg. Sie fielen dann auch weg. 1890 wurde die SPD, die sich dann auch SPD offiziell nannte, wieder zugelassen. Und Bismarck verließ seinen Posten. Der Lotse verlässt das Schiff, war damals so eine bekannte Karikatur. Die SPD wurde dann 1912 die stärkste Fraktion im Reichstag. Das heißt, die stärkste Fraktion heißt nicht die Mehrheit. Also die Mehrheit hat die SPD nicht gehabt, aber immerhin die stärkste Fraktion. Sie hätte also diesen Ersten Weltkrieg nicht parlamentarisch verhindern können, also in keinem Fall, aber sie hätte natürlich ein starkes Zeichen setzen können. Vor dem Ersten Weltkrieg stand die SPD nämlich vor allen Dingen für Internationalismus, die Rechte der Arbeiterklasse und gegen den Militarismus, also einer ihrer Hauptstützen, Hauptargumentationsstützen. Und es gab zwar mehrere Flügel in dieser Partei, einen rechten Flügel, der war durch Friedrich Ebert markiert. Friedrich Ebert war eigentlich ein bürgerlicher Reformpolitiker, so müsste man ihn auch nicht benennen, in die Partei gekommen und war so weit rechts, dass der Parteigründer August Bebel ihn gar nicht erst in der Partei haben wollte. Aber Friedrich Ebert brachte etwas in die SPD, was sehr notwendig war, nämlich die Bürokratie. Wo Friedrich Ebert auftauchte, gab es erstmal Karteikästen. Er baute diesen Apparat auf und war bald also sozusagen unabkömmlich für diese Partei. Er wurde dann auch der Vorsitzende, aber die SPD hatte zwei Vorsitzende, der andere war vom linken Flügel, das war Hugo Haase. Also vor dem Ersten Weltkrieg hatte die SPD zwei Vorsitzende, Friedrich Ebert für den rechten Flügel, Hugo Haase für den linken Flügel. Auf dem linken Flügel gab es natürlich noch mehr Persönlichkeiten zu nennen, wäre hier vor allen Dingen Rosa Luxemburg zweifellos die oder eine intellektuelle Wortführerin aus dem linken Flügel der SPD. Trotz einiger Dissonanzen, es gab also Diskussionen darüber, ob man Streikbewegungen gegen das Dreiklassenwahlrecht durchführen sollte und dem einen oder anderen, blieb diese Partei aber eine einige Partei bis zum Ersten Weltkrieg, nur eine SPD. Und dann, wie gesagt, kam im Juli 1914, kam es dann zum Ersten Weltkrieg. Im Juli 1914 zeichnete sich ab, dass Deutschland an der Seite Österreich-Ungarns in den Ersten Weltkrieg eintreten würde. Und zunächst war noch unklar, wie sich die Sozialdemokratische Partei verhalten würde. Es gab durchaus starke Stimmen gegen den Krieg, aber dann schwenkte die Masse der Partei ein auf den Burgfrieden, den Wilhelm II. Proklamierte. Er kannte ja keine Parteien mehr, nur noch Deutsche. Das heißt also nicht nur die SPD, auch die SPD beeinflussten Gewerkschaften ließen sich auf diese Parolen ein, dass Deutschland in einem Verteidigungskrieg sich befinden würde. Streiks während des Krieges wurden also dann nicht mehr beabsichtigt. Und das war nicht nur etwas, was man in Deutschland übrigens so durchführt, das war in allen Kriegsparteien, so bei allen Ländern in Europa, dass die Arbeiterparteien sich da auch so dann den Herrschenden andienten. Die SPD trat also von ihren antimilitaristischen Parolen ab und am Abend, als die Fraktion zusammengetreten war, im Reichstag klar war, dass die SPD die Kriegskredite mit abstimmen würden, trafen sich in der Wohnung von Rosa Luxemburg vier, fünf Dissidenten, Intellektuelle, die überlegten, was jetzt zu tun sei. Man überlegte, aus der Partei auszutreten, das wurde aber dann gleich wieder hinfällig, weil die Intellektuellen meinten, man sollte in der Partei bleiben, weil man hoffte, sie also noch auf Antikriegskurs zu bringen. Diese Gruppe nannte sich Gruppe Internationale. Es gab dann auch gleich eine Publikation mit gleichem Namen. Das wurde auch sehr bald verboten. Und aus der Gruppe Internationale wurde dann 1916 die Spartakusgruppe, die sich 1918 in Spartakusbund umnannte. Die Führerin da erst vom linken Parteiflügel, die also benannte Rosa Luxemburg, ein paar biografische Daten vielleicht zu ihr. Sie ist 1871 geboren in Russisch-Polen, also vor 1918 gab es den Staat Polen nicht. Ein Teil gehörte zu Russland, ein Teil zu Preußen, dem russischen Teil. Also wurde Rosa Luxemburg geboren als Tochter eines Sägereibesitzers, also durchaus keine Arbeiterin, sondern bürgerliches Elternhaus. Hatte auch eine entsprechende Bildung und wie der Name vielleicht schon verrät, auch ein deutsch geprägtes Elternhaus durchaus. Also man sprach Deutsch, Polnisch und Russisch in dieser Familie. Die zogen nach Warschau um, wo auch Rosa Luxemburg die höhere Mädchenschule besuchte. Die engagierte sich dort dann in der sozialdemokratischen bzw. sozialistischen Bewegung in Polen und musste aufgrund ihrer politischen Engagements dann in die Schweiz ins Exil gehen. Dort promovierte sie dann in der soziologischen Fakultät und war also eine richtige Intellektuelle. Hatte dort sehr viel Kontakt zu entsprechenden Kreisen, ging dann eine Scheinehe ein, um nach Deutschland zu kommen, also die deutsche Staatsbürgerschaft zu erhalten und war dann an der SPD-Parteischule in Berlin als Dozentin tätig. Rosa Luxemburg, eine große Intellektuelle, deren Ausstrahlungskraft bis heute reicht. Sie hatte vor allen Dingen einen theoretischen Ansatz, den man vielleicht auf den Satz Spontanität der Massen, an die sie glaubte, herunterbrechen kann. Spontanität der Massen hieß, sie war nicht davon überzeugt, dass man eine Organisation aus dem Boden stampfen müsste, die also das alles auf die Beine stellt, eine Revolution und so weiter. Also sie meinte, dass die gesellschaftlichen Verhältnisse selbst die Bewegung schaffen und aus dieser Bewegung wird dann also diese Organisation von alleine entstehen. Das war konträr zu Lenin, der hier mit seinem bolschewistischen Modell eine quasi militärische Organisation vorschlug, um die Revolution zu durchzuführen. Und da gab es auch einen Disput zwischen ihr und ihm. Es ist allerdings ein intellektueller Disput gewesen, nicht, dass sie sich jetzt nicht leiden konnten oder da große Differenzen hatten. Es ging nur um diese inhaltliche Frage an der Revolution selber. Zweifelten sie nicht, die wollten sie natürlich beide mit gleichem Feuer erreichen. Rosa Luxemburg hatte 1913 bei einer öffentlichen Veranstaltung in Frankfurt am Main eine Rede gehalten, wo sie öffentlich zur Kriegsdienstverweigerung aufrief. Das brachten Ermittlungen ein. 1914 wurde sie dann zu einer Haftstrafe verurteilt, die 1915 antrat. Sie war so bis auf eine kleine Unterbrechung 1916 den gesamten Zeit des Ersten Weltkriegs in Haft. Die zweite prominente Persönlichkeit, die mit dem Ersten Weltkrieg auftrat, war Karl Liebknecht. Karl Liebknecht stammte aus Leipzig, war der Sohn von Wilhelm Liebknecht, der also Gründer auch der SPD mit August Bebel gewesen war. Karl Liebknecht war auch kein Arbeiter von Abkunft, sondern als bürgerlichen Elternhaus, auch Gymnasium besucht und so weiter, vom Beruf Rechtsanwalt. Er war also bürgerlich, hatte aber gleichzeitig eine Jugend gehabt, die von dem Arbeiterbewegung geprägt war, denn er hatte natürlich die Sozialistenverfolgung hautnah miterlebt und war also in diesem Milieu sozusagen aufgewachsen. Er machte dann eine typische Parteikarriere in den Fußstapfen quasi seines Vaters. Er war als linker Anwalt bekannt, hatte auch mal kurz wegen einem Pamphlet gegen den Militarismus eine Festungshaft zu absolvieren und schaffte es aber dann bis 1912 in den Reichstag zu kommen. Bis zu diesem Zeitpunkt war er zwar bekannt, auch dass er ein Linker auf dem linken Flügel beheimatet war, aber er war auf keinen Fall so prominent wie Rosa Luxemburg. Karl Liebknecht stieß wenig später nach der Gründung der Gruppe Internationale zu diesem Zusammenhang hinzu. Hatte, da er im Reichstag war, auch das Problem, dass er jetzt ja mit abstimmen musste über die Kriegskredite. Am 1. August, also war Deutschland in den Krieg eingetreten und am 4. August war die Abstimmung im Reichstag. Und aufgrund der Fraktionsdisziplin, die in der SPD herrschte, und er war ja in diesem Geiste sozusagen aufgewachsen, hat er sich dem nochmal gebeugt und hat also bei der ersten Abstimmung noch für die Kriegskredite gestimmt, also mit Widerständen. Und das hat er auch noch einmal über sich gebracht. Ab der zweiten Abstimmung hat er also offen dagegen opponiert und hat offen dagegen dann gestimmt. Und er war also sehr rührig, was das angeht, nicht wie Rosa Luxemburg, eher etwas zurückhaltender war, sondern er hat die ganze Zeit versucht, gegen diesen Krieg alles in Bewegung zu setzen, Zusammenhänge aufzusuchen. Er ist nach Belgien gereist, hat versucht, dort mit den sozialdemokratischen Organisationen Kontakt aufzusuchen und alles irgendwie in Bewegung zu setzen gegen diesen Krieg. Aber was vielleicht wichtig ist, was oft unterschlagen wird, es war nicht nur Karl Liebknecht, der gegen diese Kriegskredite gestimmt hat zu dieser Zeit. Es gab einen zweiten Mann, Otto Rühle. Otto Rühle war wie Karl Liebknecht vom linken Flügel der Partei. Otto Rühle stammte aus Sachsen ursprünglich und war zunächst Wanderlehrer für die SPD. Es gab damals solche komischen Organisationen und auch wie Karl Liebknecht seit 1912 Mitglied des Reichstags. Otto Rühle gehörte einer Strömung an, die sich IS, die Internationalen Sozialisten, oder wie sie sich auch selbst nannten, Linksradikale, bezeichnete und standen ideologisch unter dem Einfluss einer Linie, die aus Bremen kam, von Johann Knief, die Bremer Linken oder Bremer Linksradikalen, wie sie sich auch nannten, wo auch so Leute wie Karl Radek, der gleich noch eine Rolle spielen wird, vor dem Ersten Weltkrieg einiges mit zu tun hatte. Je länger dieser Krieg dauerte, je größer wurde natürlich auch der Widerstand gegen den Krieg, was auf alle Fälle auf die soziale Not zurückzuführen war. Man sollte vielleicht eingangs noch kurz erwähnen, dass Deutschland keineswegs so gut auf diesen Krieg vorbereitet war, wie das so im Nachhinein manchmal dargestellt wird, zumindest nicht, was die Versorgung der Zivilbevölkerung angeht. Es wurde gleich eine Sperre um Deutschland herum gezogen von den Alliierten, der Entente, wie sie sich damals nannten, sodass also keine Lebensmittel und Rohstoffe nach Deutschland eingeführt wurden. Und ab 1915 schon gab es Engpässe bei der Lebensmittelversorgung. Und das hieß, es gab Lebensmittelkarten. Es gab da auch schon erste öffentliche Aktionen gegen den Krieg, die einfach daraus bedingt war. Frauen standen an diesen Ausgabestellen für Lebensmittel. Bis sie dann dran kamen, waren die Lebensmittel meistens schon nicht mehr vorhanden. Aus dieser Empörung heraus gab es dann spontane Demonstrationen. Kriegsgegner, Linke versuchten Einfluss zu nehmen und diesen sozialen Widerstand dann zum politischen zu münzen. Einige haben das mit harten Strafen, harten Konsequenzen dann auch bezahlen müssen. Also solche Ausdrücke gegen den Krieg zu dieser Zeit sehr mutig, muss man sagen, weil die Gesellschaft dem Patriotismus anheimgefallen war und Antikriegsdemonstrationen natürlich verboten waren, waren natürlich schon mutige Zeichen, aber wie gesagt, sie kamen eher aus diesem sozialen Protest heraus. Im Parlament zeigte sich immer deutlicher, dass die Partei Linke unter Hugo Haase diese Politik von Friedrich Ebert, die Burgfriedenspolitik, nicht länger mitmachen wollte. Es gab auch Leute, die an Karl Liebknecht herangetreten sind und ihm gesagt haben, man könnte jetzt mal insgesamt mit über 30 Leuten die Kriegskredite sozusagen nicht mit verabschieden. Man wollte sich also der Stimme enthalten, aber Karl Liebknecht ist nicht darauf eingegangen. Er wollte die offene Auflehnung, auch übrigens unter seinem Ägide, und das wollten diese anderen Parlamentarier nicht. Er hat sie als Dezembermänner abgekanzelt, weil diese Abstimmung im Dezember war. Also es gab auch solche kleinen Dispute in der Opposition. Jedenfalls waren es über 30 Abgeordneten der SPD, die dann schließlich opponierten gegen diesen Kurs, und die sind dann von Ebert, der sich mit seinem Kumpel Philipp Scheidemann, die Ebert und Scheidemann beide vom rechten Flügel, konnten sich persönlich gar nicht so gut ab, aber politisch waren sie auf einem Kurs. Die haben das dann betrieben, dass dieser linke Flügel aus der Partei ausgebotet wurde. Also Hugo Haase und die anderen Mitgenossen wurden dann aus der SPD quasi ausgeschlossen und gründeten dann, ab 1916 war das der Fall, und 1917 haben sie dann offiziell die unabhängige sozialdemokratische Partei, die USPD, gegründet. Und die USPD war dann so eine reichsweite Dachorganisation praktisch des Widerstandes gegen den Krieg. Und die USPD trat der Spartakusbund als Fraktion bei. Also Spartakusbund war Teil der USPD. Aber Otto Rühle und die internationalen Sozialisten haben diesen Schritt eben nicht vollzogen, weil sie gesagt haben, sie wollen kein Teil der USPD sein, sie wollen eine eigene, am besten kommunistische Partei gründen. Das ist also eine andere linksradikale Linie, die sie verfolgt haben, weshalb Otto Rühle dann auch anderen Weg gegangen ist und in der Geschichtsschreibung dann nicht so eine Rolle postum verliehen bekommen hat wie Karl Liebknecht. Das waren aber Dinge, die sich bis 1916 vor allen Dingen im parlamentarischen Bereich abspielten. Wo waren die Kräfte, die gegen den Krieg standen? Die waren in den Betrieben vor allen Dingen zu finden. Es gab die Obleute, heute würde man sagen Vertrauensleute, eine Gruppierung, die sich in Berlin um Richard Müller scharte. Richard Müller war vom Branchenverband der Dreher, also der Metallarbeiterverband, galt als recht linke eingestellte Gewerkschaft, und der Branchenverband der Dreher war nochmal so eine spezielle Unterteilung. Dreher waren hochqualifiziert, und wenn die gestreikt haben, konnten halt ganze Fabriken nicht arbeiten, und deswegen haben sie also relativ viel Macht. Und die Dreher haben von vornherein gesagt, dass sie sich nicht an der Burgfriedenspolitik beteiligen werden, dass sie immer noch auch unter Bedingungen des Krieges für ihre sozialen Rechte eintreten werden. Das heißt jetzt, das war also im Ursprung kein politisch motivierter Widerstand in dem Sinne, sondern es ging da also darum, dass die Arbeiter gesagt haben, wir wollen auf unsere Rechte nicht verzichten, weil andere Krieg machen müssen. Die Obleute, die sich erst später, also 1917, 18 revolutionäre Obleute nannten, waren keine Organisation, wo man beitreten konnte mit Parteibuch, und die gaben auch keine Schriften heraus, auch keine Plakate oder großartige Versammlungen. Das war, würde man heute sagen, eine clandestine Organisierung. Es waren gestandene Gewerkschaftsleute, die kannten sich also aus der praktischen Arbeit, und man traf sich dann am Rande von Gewerkschaftstreffen auf Geselligkeiten und sprach sich praktisch untereinander ab. Man konnte sich aufeinander verlassen, und jeder dieser Obleute stand dann auch für einen Betrieb oder für eine Abteilung, und die konnten dann aus dem Stand mehrere Tausend, später Zehntausend von Leuten in den Streik führen. Und das gab dann auch immer Grund zur Auseinandersetzung mit zum Beispiel den Spartakusleuten, weil Karl Liebknecht zum Beispiel war ja Parlamentarier, und er kannte eben den parlamentarischen Wahlkampf, und so stellte er sich im Grunde genommen auch die Revolution vor, also öffentliche Verlautbarungen, Demonstrationen, Flugblätter und so weiter. Und die Obleute sagten, das brauchen wir alles nicht, wissen, warum wir gegen den Krieg sind und so weiter. Wir machen die Revolution gleich, wir brauchen keine Demonstration. Also Kalipnik hatte so ungefähr die Theorie, permanent Demonstration und Streiks, und das steigert man dann über Wochen und Monate, bis es dann also zur Revolution kommt. Und da sagten die Obleute, also wie gesagt, das ist Revolutionsgymnastik, sowas brauchen wir nicht, wir machen die Revolution gleich, wir müssen da nicht monatelang für einen Anlauf nehmen. Und das war also zum Beispiel einer der großen Unterschiede zu den Spartakus-Gruppierungen. Zu Spartakusbund selber ist zu sagen, dass seine Bedeutung im Nachhinein sehr betont wird. So bedeutend war er zur Zeit, dieser Zeit gar nicht. In Berlin sagt man, dass ihm maximal 2 bis 250 Leute angehört haben, also eine ziemlich kleine Organisation. Und die wichtigen intellektuellen Führer saßen eben auch im Knast. Und es waren vor allen Dingen die jungen Arbeiter und Arbeiterinnen, die sich also von den Spartakus-Flugblättern, heute würde man sagen, angetürnt gefühlt haben, also von den radikaleren Parolen. Man sprach von der Bewegung der 20-Jährigen. Und wenn man im Betrieb gearbeitet hat, kennt das vielleicht alte Arbeiter, gestandene Arbeiter, 40, 50 Jahre alt, die an der Werbgang arbeiten, viele Streiks gesehen haben und sonst was im Leben. Und dann kommt da so ein 20-Jähriger an und erzählt ihnen, wie die Revolution stattfinden soll. Das ist klar, dass das also da nicht so gut ankommt und dass es da so ein bisschen auch in dieser Hinsicht Probleme gab. Also der Einfluss der Spartakus-Gruppe in dieser Zeit war nicht so groß. Die entscheidende Kraft waren die Obleute in den Betrieben, vor allen Dingen hier in Berlin. Karl Liebknecht war im Ersten Weltkrieg 1915 mal kurzfristig eingezogen worden. Er war ja bei den Pionieren und wurde dann als Armierungssoldat eingezogen. Das heißt also ohne Waffen, Leute, die eben Befestigungsanlagen anlegen und so weiter. Er hat aber die Front in dieser Zeit gesehen und hat sich nicht geschont, er hat so weitergemacht, gegen den Krieg agitiert, hat Flugblätter verfasst, dies und das, soweit, bis er also physisch und psychisch an dieser Situation zusammengebrochen ist. Er kam ins Lazarett und kaum war er wieder genesen, dann ging es also weiter mit seiner Agitation. Wie gesagt, er wollte unbedingt etwas gegen diesen Krieg bewirken. Er hat nicht nur dafür gesorgt, dass also Furore war im Reichstag, wenn Abstimmung war für die oder gegen die Kriegskredite, für die Kriegskredite, für seiner Seite aus gegen die Kriegskredite. Er hat auch sonst versucht, dort zu provozieren. Es führte dann so weit, dass es fast zur Schlägerei kam. Die bürgerlichen Abgeordneten hielten ihn sowieso für verrückt, wollten ihn einliefern lassen, am besten in eine Klapse. Und es war jetzt klar, nachdem es fast zur Schlägerei gekommen war, dass man ihm die parlamentarische Immunität entziehen wollte. Und das hätte bedeutet, dass er dann wieder an die Front zu den Soldaten gekommen wäre. Und bei seiner politischen Einstellung war klar, dann stand er kurz oder lang vor dem Kriegsgericht. Diese Situation vor Augen hat er sich dann für den Schritt nach vorne entschieden. Er glaubte auch daran, dass die Massen ein Signal bräuchten, um aufgerüttelt zu werden, dass man dann nur darauf wartete. Und das wollte er dann natürlich geben, mit einer großen Antikriegskundgebung am 1. Mai 1916 auf dem Potsdamer Platz. Der Potsdamer Platz, damals der verkehrsreichste in Berlin, zu einer Zeit, wo der Krieg tobte, wo alle Antikriegskundgebungen verboten waren und natürlich auch Friedenskundgebungen, 1. Mai-Kundgebungen sowieso. Und da wollte also Karl Liebknecht gerade da auf die Pauke hauen sozusagen. Die USPD wurde mit dem Ansinnen auch konfrontiert. Die USPD-Leute meinten aber, das wäre ein normaler Arbeitstag, der 1. Mai, fiel das auf den Wochentag. Man könnte erst nach Arbeitsschluss, nach 19 Uhr überhaupt mit so einer Veranstaltung anfangen. Und es würden auch nicht sehr viele Leute da hinkommen, weil es ja von vornherein kriminalisiert wäre. Und man würde sich im Grunde genommen damit ein paar hundert Leuten, die man da zusammenkriegt, eher lächerlich machen und der Kriminalisierung nur sozusagen entgegenkommen. Das war aber nicht der einzige Grund, warum die USPD dagegen war. Karl Liebknecht hatte schon ein komplett vorgefertigtes Flugblatt und die USPD sollte das nur noch unterzeichnen. Da haben die USPD natürlich dann gesagt, also so dann schon gar nicht. Und so war die Spartakus-Gruppe dann alleine mit dem Aufruf. Er fand trotzdem relativ große Aufmerksamkeit unter den jungen Arbeitern und Arbeiterinnen, die sich eben nicht mehr mit abfinden wollten, dass nichts passiert, und die fanden das gut, dass da radikal mal jemand auf die öffentlich auf den Putz hauen wollte. Und so kursierten diese Flugblätter in den Betrieben. Polizei wusste natürlich auch Bescheid, und so kam es dann zum 1. Mai 1916. Karl Liebknecht kam am Anhalter Bahnhof an, hatte sich schon in Uniform des Armierungssoldaten gesteckt und sind ja nur ein paar hundert Meter von dort bis zum Potsdamer Platz. Und gleich versuchten ein paar Genossen, ihn von der Polizei abzuschirmen. Die waren natürlich da in Zivil, ja auch uniformiert. Das klang aber nur unzureichend. Als Karl Liebknecht dann auf diesem Platz ankam, war klar, so viel Polizei hier, das wird nichts werden. Und es gab ja auch keine Megafone zu dieser Zeit. Es waren schon ein paar Demonstranten da. Aber wer Demonstrant war und nicht, konnte man auch nicht genau sagen, weil natürlich jeder, der eine Fahne trug oder der irgendwie einen Transparent trug, war natürlich sofort verhaftet. Es war jedenfalls klar, eine große Kundgebung konnte nicht stattfinden, deswegen stellte sich Karl Liebknecht auf den Platz und rief so laut er konnte, nieder mit der Regierung, nieder mit dem Krieg. Sofort hat ihn Polizei verhaftet und abgeführt. Die Szene selber haben nur diejenigen mitgekriegt, die unmittelbar daneben standen. Karl Liebknecht wurde dann also schwer verdonnert, muss man sagen, vom Gericht gestellt. Er wurde zu einer mehrjährigen Zuchthausstrafe verurteilt. Man hat ihm seine Anwaltskanzlei aberkannt, hat ihn also gelöscht aus dieser Liste. Man wollte ihm sozusagen ein Exempel an ihm statuieren und ihn so richtig sozial vernichten. Diese Aktion führte fast zum Untergang vom Spartakusbund, weil Karl Liebknecht auch bei sich zu Hause im seinem Schreibtisch auch jede Menge Unterlagen hatte. Einen Teil konnte man noch schnell verstecken, aber einiges fiel der Polizei dann in die Hände. Viele wurden dann noch verhaftet im Zuge dieser Aktion, also von Spartakus-Leuten, sodass das also die Spartakus-Gruppe an den Rand der Existenz führte, an Rand der Vernichtung führte. Es hat aber einen Umschlag, einen politischen Umschlag, der unvermutet war. Die Obleute hatten natürlich diese Verhaftung auch mitbekommen und organisierten einen Solidaritätsstreik mit Karl Liebknecht, weil zur Zeit der Verurteilung im Juli. Das wurde der erste große politische Streik in dieser Zeit mit über 55.000 Leuten, die da mitgemacht haben. Und ab dieser Zeit politisierte sich also die Bewegung der Obleute. Insofern hatte also diese Aktion von Karl Liebknecht doch einen politischen Umschlag. Allerdings wurde auch der Solidaritätsstreik für Liebknecht entsprechend niedergehauen. Also Leute, die sich da engagiert hatten, wurden eingezogen zur Front und so, dass das also keinen Erfolg hat in der Hinsicht, aber eben zur Politisierung führte. Unmittelbar vom Krieg betroffen sind natürlich die Soldaten selbst. Wie sah es dort mit dem Widerstand aus? Zunächst natürlich auch dort wieder vor allen Dingen viele Freiwillige, Jubel für den Krieg. Das wurde aber bald gedämpft, nachdem die Verluste sich also dort auch deutlich zeigten. Bei den Fronttruppen, beim Heer, gab es keine Meutereien. Es gab viele Leute, die den Krieg toll fanden. Es gab genauso viele, die das Militär verabscheuten. Aber bis zur offenen Meuterei ist es dort nicht gekommen. Auch später die Arbeiter bzw. die Soldatenräte bildeten sich zunächst bei den Heimattruppen. Aber es gab die Marine. Die Marine war riesengroß, das Aushängeschild des Kaiserreiches. Der Kaiser hat ja selber mal erzählt, unsere Zukunft liegt auf dem Wasser. Riesenflotte in Konkurrenz mit der englischen aufgebaut. Es gab nur eine große Schlacht 1916, die Skagerrak-Schlacht, und seitdem düppelten diese Riesenkampfschiffe in den Häfen vor sich hin und die Matrosen wurden also mit Drill und sinnlosen Manöver über die Zeit gehalten. Und hier hatte sich besonders dieser konservative Geistesoffizierskurs gehalten, der bei den Fronttruppen also ein bisschen aufgelöst war. 1916 wurden allgemein Menagekommissionen eingesetzt. Es hat also Beschwerden gegeben, die Offiziere würden sich bei den Verpflegungen also besonders selbst versorgen. Bei den einfachen Soldaten käme also nichts mehr an. Deswegen wurden Menagekommissionen eingerichtet, wo also auch Offiziere und Soldaten gemeinsam über die Verteilung der Menage der Lebensmittel beaufsichtigen sollten. Der Marine ging das so weit, die wollte auf gar keinen Fall die Mannschaften an solchen Stellen beteiligen. Und da widersprach die Marineführung eigentlich den Vorgaben, die also von der Reichsregierung kamen. Die Matrosen wollten sich das nicht gefallen lassen und dann wurden also Vertrauensleute gewählt, die das also durchsetzen sollten. Unter ihnen waren Max Reichspeech und Albin Köbis, zwei Matrosen, die aus Berlin stammten. Die Beschwerden der Matrosen zu reduzieren, allerdings auch für reine Verpflegungsfragen, wäre jetzt auch falsch. Reichspeech zum Beispiel hatte seinen Urlaub im Juni 1917 dazu genutzt, in Berlin Kontakte zur USPD aufzunehmen. Er hörte von einer Friedenskonferenz, die in Stockholm einberufen werden sollte. Daraus wurde da nichts, aber auf alle Fälle war er Feuer und Flamme, nicht nur er, auch seine Kameraden auf den Schiffen. Und man überlegte sich, eine Solidaritätsaktion zu machen. Erstmal wurden Unterschriften gesammelt für diese Friedensresolution und man wollte eben auch mit einer praktischen Aktion zeigen, dass man gegen diesen Krieg war. Es wurde eine sehr mutige Aktion durchgesetzt. Am 19. Juli 1917 wurde das Schlachtschiff Prinzregent Luitpold auf dem Kaiser-Wilhelm-Kanal, also der heutige Nordostsee-Kanal, früher hieß der Kaiser-Wilhelm-Kanal, stillgelegt. Und deswegen war also dieser Wasserweg mehrere Stunden blockiert. Sehr wichtig, weil er also, wie der Name schon sagt, Nord- und Ostsee miteinander verband. Und das war natürlich eine kräftige Aktion. Es gab auch noch ein paar andere kleinere da. Und die Marineleitung war natürlich alarmiert und wollte also diese Organisation oder Organisierungsansätze unter den Matrosen zerschlagen, hat mit großem Aufwand den Marinemilitärapparat, Marinepolizeiapparat in Bewegung gesetzt, wurden umfangreiche Schnüffeleien dort in Gang gesetzt und dann wurde zugeschlagen. Und es gab massenhaft Durchsuchungen, Beschlagnahmungen von Flugblättern und so weiter und so fort, aber was Richtiges konnte eigentlich nicht gefunden worden. Also kein Beleg für tatsächlich die Planung eines Aufstandes konnte gefunden werden. Deswegen musste das Marinegericht dann mit Zeugenaussagen, die gedungen waren, und Konstruieren von Zeugnissen und Beweisen eine schwere Meuterei und vollendeten Aufstand letztendlich fantasieren. Also sie wurden deswegen verurteilt, obwohl es also gar keine schwere Meuterei und überhaupt kein Aufstand sich aus diesen Beweismitteln erschloss. Die Verhandlungen vor Marinegericht wurden dann in einer Kölner Marinekaserne durchgeführt. Es war ein Geheimprozess. Zwar wusste die USPD darüber Bescheid, aber wie gesagt, die Öffentlichkeit an sich hatte keinen Zugang. Die Urteilsverkündung war entsprechend. 50 Angeklagte wurden zu insgesamt 400 Jahren Zuchthaus verurteilt. Dann wurden noch alle Matrosen, die an dieser Liste beteiligt waren, die unterzeichnet hatten, mit Disziplinarmaßnahmen überzogen. Schließlich wurden 5 Todesurteile ausgesprochen, 2 davon vollstreckt, die anderen zu jeweils 15 Jahren Zuchthausstrafe umgewandelt. Die beiden Todesurteile, die vollstreckt worden sind, betrafen also den 22-jährigen Matrosen Reichspeech und den 25-jährigen Matrosen Köbis, beide wie gesagt aus Berlin. Die wurden auf dem Marineartillerie-Schießplatz Warnerheide bei Köln exekutiert am 5. September 1917 und an Ort und Stelle dann noch gleich verscharrt. Von dem Ereignis selber bekam die Öffentlichkeit nicht allzu viel mit. Und die Öffentlichkeit an sich war auch damals, die großen Schlachten des Ersten Weltkriegs waren am Toben, von dem Schicksal zweier Matrosen nicht so sehr zu beeindrucken. Man schaute also die gefallenen Listen der vielen Zehntausend an, sodass dieses Beispiel zeigte, dass militärische, also Widerstand im Militärapparat gegen den Krieg und dann auch während des Krieges also nicht möglich war, weil also der Repressionsapparat da zu große Möglichkeiten hatte. Im Februar 1917 kam es dann zur Revolution in Russland. Der Zar wurde abgesetzt und eine Revolutionsregierung an die Macht gesetzt oder setzt sich an die Macht. Und gegen diese Revolutionsregierung putschte oder machte Lenin eine weitere Revolution, um also dann zum Sozialismus oder Kommunismus zu gelangen. Wir wissen heute, dass die Revolution von Lenin auch etwas zu tun hatte mit Planungen der obersten Heeresleitung. Also der deutsche Generalstab hatte nicht nur Geld zur Verfügung gestellt, seit 1915 liefen schon Überlegungen in dieser Richtung, sondern hatte eben auch Lenin und 18 seiner Genossen und Genossinnen über die Schweiz, wo sie im Exil lebten, über Deutschland transferiert. Und dann kamen sie über Finnland nach Russland, um dort also diese Revolutionsregierung praktisch durch ihre zu ersetzen. Die Idee des obersten Heeresleitung war dabei, mit dem Osten in der Ostfront Frieden zu schaffen, um also am Westen, im Westen die Entscheidung noch herbeizuführen. Es wäre jetzt falsch, das so darzustellen, dass Lenin einfach eine Marionette der obersten Heeresleitung gewesen ist. So einfach ist es natürlich nicht. Er war schon in dieser Zeit der große Revolutionär, der als Erster die Parole herausgebracht hatte, nieder mit der Regierung, nieder mit dem Krieg. Und die oberste Heeresleitung setzte eben auf die radikalste Strömung, die gegen den Krieg war, um eben ihre Planungen umsetzen zu können. Diese Revolution in Russland hatte natürlich einen großen Einfluss, Lenin, Trotzki und so weiter, auf die Linke, überhaupt insbesondere in Deutschland. Die Revolution, die kommunistische Revolution schien vor der Tür zu stehen, also nicht als ferne Konzeption, sondern tatsächlich, man bräuchte nur sozusagen das Rad nach vorne zu drehen, ein bisschen auf die Tube zu drücken und schon wäre das erreicht. Diese Vision der Weltrevolution ist also Grundlage für alles, was dann später passiert und etwas, was wir uns heute nur so schwer so vorstellen können. In Deutschland versuchte man 1918, im Januar 1918, die Regierung noch einmal mit einer großen Streikbewegung in die Knie zu zwingen, der große Munitionsarbeiterstreik. Die Obleute vor allen Dingen wollten also hier wirklich die Machtprobe haben. Es gelang auch über 1 Million Menschen reichsweit in diesen Streik einzubetten. Schwerpunkt war Berlin und das war der größte Streik, die größte Bewegung, die man bis dahin erlebt hatte. Man konnte sich aber nicht damit durchsetzen. 1 Million Leute sind natürlich jede Menge, aber es lebten halt viele Millionen Menschen in diesem Land und vor allen Dingen, was man gar nicht auf dem Plan hatte, dass die Gegenseite eben auch bewaffnet war. Einen bewaffneten Aufstand, das hatten die Obleute nicht in ihrem Repertoire der Revolution bis zu diesem Zeitpunkt. Sie wollten tatsächlich mit einem Streik, dem Mittel, das sie also kannten, diese Regierung in die Knie zwingen. Und einen imperialistischen Staat in dem Phase, wenn er also voll bewaffnet ist, voll sich im Krieg befindet, alle Repressionsmöglichkeiten ausschöpfen kann, nur mit dem Mittel des Streikes zu versuchen, sozusagen zu entmachten, das funktionierte nicht. Diese Aktion ging also daneben, ging verloren. Und diesmal war die Reaktion des Staatsapparates noch viel schlimmer als vorher. Es war schon abzusehen. Die Obleute hatten schon Ersatzleute bestimmt für ihre Posten. War klar, dass jetzt alle, die irgendwas zu tun hatten mit dieser Organisation des Streikes, eingezogen werden. Sie wurden nicht nur eingezogen, in diesem Fall gab es sogar entsprechende Vermerke in den Personalakten, wenn die also an die Front kamen, dass die Offiziere diese Leute auch an den Stellen einsetzen, wo die Möglichkeit des Überlebens also nicht so sehr gegeben war. Also ein schwerer Schlag, der die Linke da traf. Bis zum September 1918 blieb es deswegen Großen und Ganzen ruhig und dann im September 1918 brach dann alles mit einem Mal zusammen. Der Krieg war verloren, das war klar. Es gab zwar Frieden an der Ostfront, aber die letzte Offensive im Westen hatte also nicht die Erfolge, die sich der oberste Heeresleitung da überlegt hatte. Der Krieg war verloren und das gestanden jetzt auch die Generäle dem Kaiser ein und jetzt mussten Friedensverhandlungen her auf einmal und es wurde auch mit Präsident Wilson diskutiert, mit ein paar Unterhändlern und man ließ sich auf das eine oder andere ein, zum Beispiel dankte der Kaiser praktisch ab. Eine parlamentarische Demokratie war eine Grundbedingung für Friedensverhandlungen und deswegen gab der Kaiser nicht nur sein Job sozusagen als Monarch auf, in dem Hinsicht, dass er die Staatsführung dem Parlament übergab, sondern Deutschland sagte auch, dass es verpflichtet sich auch keine Offensivaktionen mehr durchzuführen und so weiter und so fort. Aber es gab trotzdem keinen Frieden. Warum nicht? Das lag zum Beispiel auch an der Entente, die natürlich mit jedem Tag, wo der Krieg weiterging, wurde Deutschland schwächer. Und warum sollte man mit einer solchen Position da in Verhandlungen großartig eintreten? Für die deutsche Öffentlichkeit aber war das total verheerend. Denn bis zum September war noch die Propaganda, wir werden auf alle Fälle gewinnen und wenn nicht, wird es zumindest so eine Art Unentschieden geben. Aber auf einmal war klar, Deutschland verliert diesen Krieg. Und das war praktisch wie so eine Vakuum-Situation, da war klar, es war alles verloren. Der Krieg ging weiter, es wurden immer noch Leute eingezogen, man starb an der Front und keiner war in der Lage, Frieden zu schließen. Und erst in dieser Situation, das muss man sich ganz klar machen, erst in der Situation, wo wirklich alles verloren war, wo es keine Hoffnung mehr gab und wo praktisch keiner mehr in der Lage war, Frieden zu machen, da entwickelte sich auf einmal eine Bewegung, die diese Revolution hervorrief. Und wie die entstand, das war eine rein spontane Aktion. Ich erwähnte, dass Deutschland sich dazu verpflichtet hatte, keine Offensivaktion mehr durchzuführen. Die Admirale meuterten praktisch gegen diese Anordnung der Regierung und wollten zu einem letzten Gefecht mit der Flotte auslaufen und die Matrosen revoltierten in Kiel dann gegen diese Maßnahme. Einige wurden verhaftet und daraus entstand dann eine noch größere Meuterei und schließlich wurden die Admirale abgesetzt und der erste Arbeiter, unser Datenrat, wurde ins Leben gerufen. Von einem Matrosen, der Karl Artelt hieß, das war also der erste, der die Sache in die Hand nahm, auch nicht ganz zufällig, er hatte eine SPD und im Krieg dann zur USPD übergetretene Vergangenheit, also durchaus eine politische, aber er war im Laufe seines Lebens an diesen Punkt gekommen, musste Entscheidungen treffen und traf halt die richtigen. Aber der Soldatenrat entstand in Kiel und das war dann am 4. November 1918, gab praktisch den Startschuss für die Revolution. Das war eine spontane Volkserhebung, würde ich es durchaus nennen, die sehr schnell um sich griff, weil also die Notwendigkeit auch da war, dass jetzt endlich mal Frieden und die Verhältnisse sich änderten. Und deswegen lief sie ungefähr gleiche Muster ab. Also Matrosen fuhren in die umliegenden Städte und ihre Heimatstädte. Dann gab es eine Demonstration auf dem Marktplatz, dann wurde das Rathaus meistens besetzt, der alte Rat abgesetzt und ein Arbeiter- und Soldatenrat übernahm dann die Verwaltung, eine rote Fahne meist gehisst auf dem Rathaus und das war sozusagen die Revolution. Sie verlief im Großen und Ganzen unblutig, das muss man nochmal betonen. Die Soldaten, die revolutionären Soldaten, trugen die Gewehre umgedreht mit dem Lauf nach unten zum Boden hin, um damit darzustellen, dass sie ihre Gewehre nicht mehr nutzen wollten, also um Krieg damit zu führen, höchstens noch um sich zu verteidigen. Es ging um eine antimilitaristische Revolution. Es gab keine Exzesse, es wurden keine Leute aufgehängt, nicht mal Polizisten wurden drangsaliert, es wurden keine Fabriken niedergebrannt oder solche Geschichten. Es war also eine antimilitaristische und demokratisch-sozialistische Revolution. Einige würden auch sagen, eine sozialdemokratische Revolution. Das war jedenfalls der Charakter. Und wie gesagt, es war spontan, es gab da keine Organisierung, weder von der USPD noch von anderen Gruppierungen. Die ersten Flugblätter, die rauskamen, wurden von den Leuten selbst diskutiert und herausgegeben. Und so breitete sich die Revolution praktisch wie von alleine, wie ein Flächenbrand aus. Unterschiedlichen Tempo, das erste war also Norddeutschland so ein bisschen, dann im Süden ging es auch schon. Am 7. November wurde in Bayern und auch in Teilen von Württembergs schon die Revolution durchgeführt, aber in Berlin halt war noch nichts passiert. In Berlin gab es tatsächlich so etwas wie Verschwörer, wenn man davon sprechen will, also Leute, die eine Revolution durchführen wollten. Karl Liebknecht war durch eine Amnestie am 23. Oktober 1918 aus der Haft entlassen worden, wurde auch groß begrüßt in Berlin und nahm jetzt auch wieder Kontakte auf mit den Obleuten. Man traf sich in einigen Kneipen, also zumindest zwei Treffen in den Kölner Kneipen sind bekannt. Es gab dann so einen Plan, dass man also in 8 großen Marschsäulen, praktisch wie ein Sternmarsch, nach ins Zentrum Berlin von den Betrieben aus marschieren sollte. Erst zu den Kasernen, weil man die Soldaten zum Überlaufen animieren musste, weil eine militärische Konfrontation konnte man mit hier in diesem Falle nicht führen. Und es gab auch einen militärischen Leiter, einen Oberleutnant Weils, der wollte also dafür sorgen, dass die Soldaten sich zumindest neutral verhielten. Diese Revolution sollte stattfinden am 11. November. Warum? Das war nämlich ein Montag. Auf keinen Fall. Also Karl Liebknecht wollte unbedingt die Revolution sofort durchführen. Die Obleute sagten, das geht jetzt nicht. Und dann der 9. November ist sowieso ein Samstag. Da wird Lohn ausgezahlt. Da geht sowieso keiner auf die Straße, schon gar nicht eine Revolution durchzuführen. Also es sollte aber am 11. November Montag bleiben. Dann schlug aber die Gegenseite zu. Also es wurden ein paar Leute verhaftet und die Unterlagen fielen denen in die Hände, so das muss man die Revolution vorverlegen auf den 9. Und wir kennen ja heute die Abbildungen, die das also fast als Volksfest uns zeigen, also wie die Soldaten da überlaufen und alles sehr friedlich ist. So war das keineswegs klar. Am 8. November, am Abend davor, wurden also noch Truppen, die Naumburger Jäger, nach Berlin verlegt. Die hatten schon in Russland gegen Revolutionäre gekämpft. Es wurde die Polizei militärisch bewaffnet, Offizierseinheiten wurden aufgestellt, strategisch wichtige Punkte besetzt, Eisenbahnverkehr wurde lahmgelegt. Also es hätte auch eine militärische Konfrontation erfolgen können, so war das nicht ausgemacht. Aber es funktionierte eben so, wie sich die Obleute das gedacht hatten. Aus den Betrieben, Frühschicht, kamen die Leute auf die Straße, marschierten erst zu den Kasernen, die Soldaten liefen über. Es gab einzelne Exzesse, wo also Soldaten nicht übergelaufen sind, wo es zu Schießereien kam. An dem Tag sind immerhin 15 Revolutionäre erschossen worden. Das sollte man vielleicht nicht vergessen, aber im Großen und Ganzen sind das Ausnahmen gewesen. Die Hunderttausende, ja Millionen, die dann in Berlin auf der Straße waren, das war eine friedliche Sache. Und am Abend des 9. November war klar, der Kaiser war sowieso schon abgehauen nach Belgien und dann nach Holland, dankt ab, und Deutschland ist also eine Republik. Sie wurde zweimal ausgerufen, einmal von Philipp Scheidemann, dem rechten SPD-Mann, vom Schloss aus, zweimal ausgerufen vom Philipp Scheidemann vom Reichstag aus und dann vom Schloss aus. Vom Schloss stand also Karl Liebknecht, der die sozialistische Republik proklamierte. Kommen wir kurz auf die Situation in Sachsen zu dieser Zeit zu sprechen. In Leipzig gab es schon am 7. November erste Demonstrationen, gingen von Soldaten aus, also Ersatzregimenter, die dort lagen in der Stadt, die sich mit Arbeitern der USPD dann zusammentaten. Am 8. November dann Riesendemonstrationen und am 9. November wurde dort eben auch ein Arbeiter- und Soldatenrat proklamiert, gleichzeitig mit einem Generalstreik, der eingesetzt wurde, und am 10. November hatte die Revolution in Leipzig dann das Heft in der Hand. Ähnlich verlief es in Chemnitz und interessant natürlich noch die Situation in Dresden. Da ging das auch am 8. November los, ging auch hier von Soldaten aus, diese ersten Demonstrationen, also von Ersatzregimentern, die in der Stadt lagen. Die SPD hatte die ganze Zeit immer noch auf Eberts Seite dort gestanden, sah dann aber große Demonstrationen und sprang dann auf den Zug dort auf. Und das führte dann zu einem merkwürdigen Dualismus, denn es gab dann zwei Arbeiter- und Soldatenräte. Ein Arbeiterrat, der sich aus SPD und Gewerkschaften zusammensetzte, und einen zweiten, der sich Revolutionärer Arbeiter- und Soldatenrat nannte, unter Otto Rühle. Otto Rühle, ich erwähnte, kam aus Sachsen, war also in Dresden und stand diesem revolutionären Arbeiter- und Soldatenrat vor, der sich nur aus USPD und Linksradikalen zusammensetzte. Die SPD machte dann Angebote, man sollte sich doch zu einem Organisation zusammenschließen, was dann auch am 10. November geschah. Da hieß es dann Vereinigter Revolutionärer Arbeiter- und Soldatenrat, und es gelang der SPD dann, die einige Leute von der USPD auf ihre Seite zu ziehen. Die Polizei wurde also wieder bewaffnet. Ruhe und Ordnung sollte also gewahrt werden. Das waren ja die großen Parolen der SPD immer schon gewesen. Vorsitz dieses Vereinigten Arbeit- und Soldatenrates hatte Otto Rühle und einer von der SPD, Albert Schwarz, hieß dieser Mann. Wichtig ist, dass zu Otto Rühle jetzt noch ein paar andere Aktivisten stießen, die mit eher proletarischen Wurzeln. Und einen muss man da ganz deutlich nennen, Karl Plättner. Der kam aus Ballenstedt am Harz und aus einfachen Verhältnissen, war so ein proletarisch geprägter Mensch. Er hatte als Beruf Former gelernt in einer Eisenhütte und war von Jugend an im Arbeitskampf mit der Metallarbeitergewerkschaft vertraut und war auch nach seiner Lehre auf die Wanderung gegangen, machte man damals noch so, wanderte ein bisschen durch das Land. Er hat also Hannover, Bremen, Hamburg kennengelernt, war seit 1911 Mitglied der SPD. Seit 1912 ging er dann nach Hamburg, damals Hochburg der SPD, und war dort also führend in der Jugendarbeit. Karl Plättner war ein Gegner des Krieges, konsequent von 1914 an, wurde aber eingezogen, dann schwer verwundet und wurde 1915 aus dem Kriegsdienst entlassen. Als Kriegsinvalide, drei Finger seiner rechten Hand waren also steif, er konnte auch seinen Beruf dann nicht mehr ausüben. Und das führte alles zusammen dazu, dass er also noch vehementer gegen diesen Krieg war. Und er wollte den Anschluss der oppositionellen Jugendbewegung, proletarischen Jugendbewegung in Nordwestdeutschland mit den Linksradikalen erreichen. Er war also im Zusammenhang immer schon mit Otto Rühle und Johann Knief. Das führte zu einer schweren Auseinandersetzung, also inhaltlichen Auseinandersetzung beim Reichstreffen der Jugenddelegierten in Ostern, Berlin im April 1917. Also eine heftige Kontroverse dort mit der Spartakus-Gruppe, weil eben Rühle, Plättner und so weiter ihre eigene Organisation gründen wollte und nicht mit in die USPD gehen. Herr Plättner selbst wurde dann verhaftet. 1917 im September kam dann nach Dresden in die königliche Gefangenenanstalt und sollte dann in Leipzig verurteilt werden. Da kam dann die Revolution, die hat ihn praktisch aus dem Knast befreit. Er ist dann sofort mit einigen Getreuen nach Dresden zu Otto Rühle gegangen, um ihn dort zu verstärken. Und die haben dort dann die Internationalen Kommunisten gegründet und kehrten dem Arbeiter- und Soldatenrat dann bald den Rücken. Am 16. November ist also Rühle und die anderen dort ausgetreten. Sie hatten eine Zeitung, der Kommunist, und Otto Rühle hat da geschrieben, warum sie jetzt eigene Wege gehen. Ich kann das kurz zitieren. Die Revolution enthüllt sich mit jedem Tag mehr als groß angelegtes, von der bürgerlichen Regierung gewolltes und vorbereitetes Täuschungsmanöver zu dem Zwecke, die kapitalistische Gesellschaft vor dem Untergang zu retten. Also in dieser Art und Weise wurde das von ihnen gesehen. Im November, also gründete dann auch Johann Knief in Bremen die IKD, Internationalen Kommunisten Deutschlands, also als große Organisation. Offiziell am 15. Dezember wurden sie dann als reichsweite Gruppe gebildet. Das war also die erste kommunistische Partei, die in Deutschland gegründet worden ist. Und die sollte dann zum ersten Reichstreffen am 23.12. nach Berlin kommen. Und dort sollte also die Vereinigung mit der Spartakusgruppe diskutiert werden. Also die Linksradikalen formierten sich und ein Schwerpunkt war Sachsen.